Eine provozierende Predigt im Advent. Den Text dazu haben wir vorhin schon gehört. Und der Autor dieser Predigt ist Bruder Sigmar Aßmann aus Heikendorf. Und ich lese uns diese Predigt. Heute ist der dritte Advent. Wir freuen uns auf diese schöne Zeit der Besinnung, der Ruhe, der Gemütlichkeit bei Kerzenlicht, auf leckere Kekse, auf das Singen von Adventsliedern, auf Adventsgeschichten. Aber wer erlebt das so? Mir scheint, jedes Jahr sehnen wir uns danach, so Advent zu feiern. Aber die Realität sieht anders aus. Alle Jahre wieder tobt in der Stadt die Hektik. Volle Straßen, volle Kaufhäuser, volle Weihnachtsmärkte. In Deutschland gibt es über 3.400 Weihnachtsmärkte. Das Geschäft brummt. Und alles bei lautstarker Musik. Süßer die Glocken nie klingen und ganz besonders laut stille Nacht. Beruflich haben die meisten Stress. Was muss nicht noch alles vor Weihnachten erledigt werden? Die Statistik und der Jahresabschluss drücken. Und dann ist da noch der Druck mit den Weihnachtsgeschenken. Viele Menschen stöhnen in der Adventszeit, aber alle sehnen sich nach Ruhe und Besinnung. Früher, so ab dem 5. Jahrhundert, war die Adventszeit eine Zeit der Buße. Menschen wurden zur Umkehr aufgerufen. Haltet mal an, denkt mal nach, besinnt euch auf das Eigentliche im Advent. Wir erwarten die Ankunft Gottes. Und es wurde gefastet, nicht um dann zu Weihnachten wieder besonders gut zu schlemmen, sondern Fasten bedeutete, die lange Vorbereitungs- und Essenszeit zum Beten zu nutzen. Advent, eine Buß- und Fastenzeit? Wer das heute propagiert, der provoziert. Stellt euch vor, keine Weihnachtsmärkte mehr. Leere Kaufhäuser, was machen wir denn dann im Advent? Zeit der Besinnung, können wir das überhaupt noch? Wenn Leute zu Hause bequem auf der Couch sitzen, ohne Smartphone, ohne Fernseher, nur bei Kerzenlicht, dann schlafen sie ein und werden auch besinnungslos. So sieht Besinnung heute manchmal aus. Und nun haben wir vorhin einen klassischen Adventstext gehört. Dieser Text will uns hinterfragen, aufrütteln, provozieren. Nur so begreifen wir nämlich, was wirklich wesentlich und wichtig ist. Wie lebst du deinen Glauben? Wie oft hast du schon Weihnachten gefeiert? Was bewegt dich dabei? Bist du vielleicht schon im Glauben abgestumpft? Ist dein Christsein wirkungslos geworden? Ist Gott in deinem Leben eine Selbstverständlichkeit? Klar, hinterfragt zu werden, aufgerüttelt und provoziert zu werden, das verunsichert. Das mögen wir nicht so gerne. Das fängt schon mit dem Kraftausdruck und Schimpfwort bei Predigtbeginn an, in Vers 7. Moin, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, statt herzlich willkommen. Aber der Reihe nach. Lukas erzählt uns von Johannes, der von den Leuten den Beinamen der Täufer bekam. Ganz ausführlich erklärt Lukas die zeitlichen Zusammenhänge. So hat er das dem Empfänger des Lukas-Evangeliums, dem Theophilus, versprochen. Diese Ausführlichkeit ist ziemlich einmalig im Neuen Testament. Heute wissen wir, es war zwischen 27 und 29 unserer Zeitrechnung. Von Johannes wird uns gesagt, dass er der Sohn des Priesters Zacharias ist. In Vers 2 lesen wir, das Wort Gottes geschah an ihm. Das kann auch übersetzt werden mit entstehen oder begegnen. Gottes Wort geschieht, weil Gott immer tut, was er sagt. In der Schöpfung sagte Gott, es werde, und so geschah es. Und nun geschieht das Wort Gottes an Johannes. Der hat das Wort Gottes nicht nur gelesen oder gehört. Gott begegnet ihm in seinem Wort. Er wird total durchdrungen und bewegt von diesem Wort. Ich bin gemeint. Und Johannes wird beauftragt und bevollmächtigt, dieses Wort weiterzusagen, mit seiner ganzen Existenz für diese Botschaft einzustehen. Diese Formulierung finden wir auch im Alten Testament, wenn Gott Propheten beruft. Das Gleiche kann und soll auch heute geschehen. Gott spricht zu dir, ganz konkret in deine Situation hinein. Durch ein Lied, durch die Predigt, durch ein Wort einer Schwester oder eines Bruders. Gott kennt viele Möglichkeiten, mit dir zu reden. Und er will zu dir reden. Jetzt, ganz unabhängig davon, wie es dir gerade geht, wie du dich fühlst, wie alt du bist, wie gläubig oder wie skeptisch. Dieses Wort Gottes will dich aufrütteln, dich durchdringen, dich verändern, dir zum wirklichen Leben verhelfen. Wie reagierst du? Johannes lebte in der Wüste. Geht das? Kann man in der Wüste leben? Von Jesus wird erzählt, dass er 40 Tage in der Wüste war und fast verhungerte. Diese Erfahrung war für Jesus eine Vorbereitung für seine aktive Zeit, ganz abhängig zu sein von Gott. Leute gehen in die Wüste, um ähnliche Grenzerfahrungen zu machen. Aber Wüste ist Wüste, kein geeigneter Lebensraum. Und wir wollen statt Wüste lieber gefüllte Weihnachtsmärkte. Wir versuchen, Wüstenzeiten zu vermeiden, wo wir wie ausgedörrt sind, ohne Orientierung und alleingelassen. Mutet uns Gott manchmal Wüstenzeiten zu? Johannes lebte in der Wüste. Nach jüdischer Tradition fand in der Wüste Juda die Himmelfahrt des berühmten Propheten Elia statt. Und die Menschen damals sagten, Johannes ist ein Nachfolger von Elia, ein ganz besonderer Prophet. Also Johannes lebte in einem lebensfeindlichen Umfeld. Er lebte wie ein armer Beduine, mit Kamelhaardecken bekleidet, ernährte sich von Heuschrecken und Honig. War Johannes ein Asket, ein Aussteiger? Jedenfalls hatte sich der komische Vogel aus dem normalen Leben ausgeklinkt. In Vers 3 hören wir, Johannes predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. 4 Hauptwörter hintereinander. Jeder, der reden lernt, weiß, dass man so keine Rede hält. Spricht Johannes über die Taufe oder Umkehr, über Vergebung oder über die Sünde? Christen wissen, wie das zusammenhängt. Da ist die Sünde, die uns mehr oder weniger belastet, aber auf jeden Fall von Gott trennt, Gemeinschaft mit Gott unmöglich macht. Ich brauche Vergebung und weiß, nur durch das Sterben von Jesus gibt es diese Möglichkeit. Vergebung erfahre ich, wenn ich umkehre, meinen Sinn und mein Denken ändere, Gott um Vergebung bitte. Und die Taufe ist das äußere Zeichen für diesen inneren Vorgang der Buße. In Vers 7 hören wir, Johannes sprach zu der Menge. Viele Leute kamen, um Johannes zu hören. Und sie scheuten keine Anstrengung für einen weiten Weg. Das kennen wir ja auch. Wenn da etwas Ungewöhnliches geschieht, da pilgern die Leute hin. Da heilt jemand Kranke und dann fahren sie nach Hamburg oder nach Berlin, nach Essen oder nach sonst wo. Das Ungewöhnliche weckt das Interesse. Das Normale scheint so schnell langweilig. Aber vielleicht hatten Menschen auch eine tiefe Sehnsucht. Sie waren unzufrieden und unglücklich. Das Alltägliche einerlei, der langweilige Trott lähmte sie. Alles war so ohne Perspektive. Und dann hörten sie, dass da jemand provozierend neue Horizonte öffnete, eine neue Sicht des Lebens vermittelte. Da brachte jemand Gott wieder den Menschen nahe, den sie in weite Ferne gerückt hatten. Es kamen auch die Experten, die alles wussten und trotzdem ganz leer waren. Kamen sie, um zu kontrollieren? Oder hatten sie die Hoffnung, wieder von Gottes Wort ergriffen zu werden? Viele Menschen kamen zu Johannes mit ganz unterschiedlichen Motiven. Und sie hörten die Predigt, die wie ein Donnerwetter auf sie herabprallte. Da lief es ihnen heiß und kalt den Rücken hinunter. Die Leute suchten die Wahrheit, auch über sich selbst. Ganz ungeschminkt und direkt sagte Johannes: Ihr seid das Problem. Das tut weh, ist aber zugleich wie eine wirksame Medizin. Diese Wahrheit peitscht und quält die Leute nicht, sondern sie befreit. Was sagte Johannes ihnen? In Vers 4 bis 6 zitiert er den Propheten Jesaja, Jesaja 40, die Verse 3 bis 5. Sitzt nicht so tatenlos herum, sondern bereitet dem kommenden Herrn den Weg. Da ist vieles schief und krumm in eurem Leben. Es soll wieder gerade werden. Dann wirst du Gott sehen. Der Glaube an Gott wird so schnell zu einem bequemen Pflichtprogramm, so leblos, ohne Engagement. Gott scheint so weit weg. Und in den Versen 7 und 8, da spricht Johannes von den falschen Sicherheiten. Ihr denkt, ihr seid Abrahams Nachkommen und das reicht. Heute würde Johannes fragen: Ihr begnügt euch damit, zu einer Kirche zu gehören, getauft zu sein, euch Christen zu nennen und ihr glaubt, das reicht? Warum stellt Johannes unseren Glauben so in Frage? Wollen wir im Gottesdienst nicht lieber hören, dass bei uns alles in Ordnung ist? Bin ich nicht schon verunsichert genug? Und nun wackelt Johannes auch noch an meinem Glaubensfundament. Er spricht von einem zornigen Gott, der seine Axt schon an den toten Baum gelegt hat. Wir hören lieber was von dem lieben Gott. Aber Gottes Liebe hat auch immer mit seinem heiligen Zorn zu tun. Gottes Liebe deckt meine Sünde nicht einfach zu und verharmlost sie. Nein, Gottes Zorn betrifft ja gerade meine Sünde. Er ist ein Ausdruck seiner Liebe, weil Gott will, dass wir mit der Sünde aufhören. Gott will, dass Krummes wieder gerade wird und dass der Lebensweg wieder begehbar wird und nicht eine einzige Stolperfalle bleibt. Halten wir das aus, wenn Gott uns so hinterfragt? Darf uns Gottes Zorn erschüttern, uns unsanft aufwecken? In Vers 10 fragen die Zuhörer betroffen: Was sollen wir tun? Und genau da will Gott uns hinhaben. Darum das Hinterfragen, das Aufrütteln, darum die Bedrohung. Gott will, dass wir zur Besinnung kommen und fragen: Was sollen wir tun? So kann es nicht weitergehen. Da muss sich was ändern. Genau so beginnt die Umkehr. Ich erkenne Gott an. Er darf mich herausfordern und provozieren. Und ich sehe das Krumme, alle Sünde in meinem Leben und bitte Gott um Vergebung. Ich begreife, dass nur völlige Abhängigkeit zu Gott akzeptabel ist und vertraue mein Leben neu Jesus an. Gott gibt mir die wiederholte Chance, noch einmal von vorne zu beginnen. Und in Vers 11 antwortet Johannes dann: Der Glaube an Jesus zeigt sich immer konkret, bleibt niemals allgemein. Seine Ratschläge sind so simpel und klingen gar nicht fromm. Johannes sagt nicht: Du musst mehr Bibel lesen und regelmäßiger die Gottesdienste besuchen, so wichtig das auch ist. Nein, der Glaube zeigt sich im Umgang mit den Menschen, nicht in frommen Worten. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat, und wer zu essen hat, tue es ebenso. Die Zuhörer damals verstanden das genau. Wer zu Johannes kam, der musste sich auf eine Übernachtung im Freien einstellen. Da standen keine Reisebusse, die die Leute hinterher zurück ins Hotel brachten. Da gab es Leute, die hatten zwei Hemden mit, weil sie wussten, dass es nachts in der Wüste bitter kalt wird. Andere hatten gar kein Hemd, weil es noch nicht mal dafür gereicht hatte. Teilt mit den Bedürftigen. Genauso war es mit dem Essen. Leute hatten genug Reiseproviant mit, andere hatten weder zu Hause noch in der Wüste genug zu essen. Teilt miteinander. Oft ist es ganz einfach zu erkennen, was dran ist. Schaut euch in der Gemeinde um. Wie viel Bedarf ist unter uns? Schaut aufeinander, teilt einander mit. Da sehnen sich Menschen nach Zeit, nach Gesprächen, Besuchen, Fürbitte und konkreter Hilfe. Was sollen wir tun? Fang an zu teilen, da wo du lebst. Und in Versen 12 bis 14 nennt Lukas noch zwei Berufsgruppen, die von den Gläubigen damals total verachtet wurden. Zöllner werden im Neuen Testament im gleichen Atemzug mit Sündern genannt. Zöllner sind Betrüger, weil sie den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Und Soldaten. Vermutlich war das die Schutztruppe von König Herodes. Die Soldaten waren hauptsächlich Ausländer. Ein gläubiger Jude würde niemals Soldat, der anderen Gewalt antut, sie tötet und somit gegen das Gebot Gottes verstößt. Ausländische Soldaten werden von Johannes zum Reich Gottes eingeladen. Jesus setzt das fort. Das Reich Gottes ist wirklich für alle Menschen da, nicht nur für Privilegierte. Aber was sagt Johannes den Zöllnern und Soldaten? Den Zöllnern sagt er nicht, schließt sofort eure Zollstation, wechselt den Beruf, der euch ständig zur Sünde verleitet. Nein, Johannes glaubt nicht an sündige Berufe oder an schmutzige Geschäfte. Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Haltet euch an die Tarife. Seid korrekt, nicht korrupt. Das geht. Arbeitet ehrlich. Es gibt tatsächlich auch ehrliche Geschäftsleute und ehrliche Politiker. Und den Soldaten sagt Johannes, tut niemand Gewalt oder Unrecht und seid zufrieden mit eurem Sold. Schüchtert Leute nicht ein. Erpresst niemand nur, weil ihr mit der Waffe in der Hand die königliche Autorität habt. Ehrlichkeit zahlt sich aus. In jedem Beruf darfst du Gott dienen. Menschen werden dich dann vielleicht schnell fragen, warum du so lebst. Und dann kannst du ihnen Jesus zeigen. Was sollen wir tun? Weißt du, was du tun kannst, um dem Herrn den Weg zu bereiten, um dich auf sein Kommen vorzubereiten? Wie reagierst du auf diese Predigt von Johannes? Wo fühlst du dich aufgerüttelt und unwohl? Wo wäre ein Umdenken oder Umkehr für dich dran? Brauchst du einen neuen Schub, um nicht so langweilig als Christ zu leben? Amen.